Für die, die heute das erste Mal da sind, wir sind am Plan, am Studium des Planes des dritten Tempels nach Ezekiel 40 bis 48. Wir haben eigentlich den Aufbau des Tempels ziemlich genau studiert und kommen jetzt zu Kapitel 44 ab Vers 4. Letztes Mal hatten wir uns noch mit dem Osttor beschäftigt, also dem heutigen goldenen Tor. Und jetzt fahren wir weiter bei Vers 4. Das siehst du gleich so, Peter, oder? Dass wir nicht weitergekommen sind. Ja. Lies du mal vor, Kapitel 44 ab Vers 4. Danke. Jetzt haben wir gesehen bis dahin, wie der dritte Tempel genau geregelt sein soll im tausendjährigen Reich, von seinem Aufbau her gesehen. Und nun folgen genaue Bestimmungen über die Praxis, über den Dienst im Heiligtum. Es gibt eine ganz gewaltige Änderung gegenüber dem Alten Testament. Die Leviten, die Nachkommen waren von Aaron, dem ersten Hohenpriester, die waren ja Priester in der Stiftshütte und dann auch im ersten und im zweiten Tempel. Aber im dritten Tempel soll es dann anders kommen. Wer soll Priesterdienst ausüben?
Die Söhne Zadoks.
Ja, welcher Vers?
15.
15. Nun, wer sind die Söhne Zadoks? Wer sind die Zadokiden?
1. Samuel 2, Vers 35.
Ja.
Ist das der Zadok, der da Salomo gesalbt hat?
Dabei? Jawohl, das ist der Zadok. Also ein hoher Priester zur Zeit von Salomo. Wir können gleich mal aufschlagen in 1. Könige. In 1. Könige 2 wird Zadok eingesetzt als hoher Priester. Und zwar nachdem er Abiatar als hoher Priester verworfen hatte, verstoßen hatte. Lesen wir mal 1. Könige 2, 27.
Und so verstieß Salomo den Abiatar, dass er nicht mehr Priester des Herrn wäre, um das Wort des Herrn zu erfüllen, welches er zu Silo über das Haus Elis geredet hatte.
Jawohl. Da haben wir nun jetzt die Verbindung zu 1. Samuel 2, was Sie als Parallelstelle gefunden haben. Gott ist ja dem kleinen Samuel erschienen und hat ihm gesagt, dass die Hohepriesterfamilie von Eli soll gerichtet werden. Weil Eli in seinem Amt so kläglich versagt hatte, sollte fortan die Hohenpriesterlinie nicht mehr über ihn weitergeführt werden. Aber das hat sich noch nicht so schnell, sofort erfüllt, sondern erst dann in den Tagen Salomos bei der Verwerfung von Abiatar. Das war noch ein Nachkomme von Eli, dem Hohenpriester. Das ist übrigens die Linie von Aaron über Itamar, Eli, Abiatar. Und diese Linie wurde also verworfen und auf die Seite getan. Aaron hat ja noch einen zweiten lebenden Sohn, der überlebt hatte. Zwei sind ja umgekommen, nicht wahr? In 3. Mose 10, weil sie fremdes Feuer gebracht haben, wohl unter Alkoholeinfluss. Die sind umgekommen. Da blieben nur Itamar und Eleazar. Und die andere Linie über Eleazar, die führt hin zu Zadok. Und 1. Könige 2, Vers 35, zeigt das.
Und der König setzte Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner Stadt über das Heer. Und Zadok, den Priester, setzte der König an die Stelle Abiatars.
Jawohl. Also Zadok bekommt hier als die hohe Priesterstellung und wurde dadurch der erste hohe Priester im ersten Tempel. Denn der Tempel wird ja gebaut dann in 1. Könige 6, der Salomonische Tempel. Durch die ganze Zeit des Salomonischen Tempels waren immer Zadokiden Hohepriester. Dann kam ja die Zerstörung unter Nebukadnezar. Und einige Jahrzehnte später konnten die Juden dann wieder zurückkommen aus Babylon. Sie haben den zweiten Tempel gebaut. Und wer war der erste Hohepriester damals? Das ist bekannt. Nein, das war ein Priester, aber kein Hohenpriester. Das war Jeschua, der Sohn Jozadaks. Der wird ja erwähnt in Esra und Haggai und Zacharia. Da wird er ja ermutigt. Wir können vielleicht ein Beispiel aufschlagen. Haggai. Drittletzte Prophet des Alten Testaments. Ja, in Haggai wird der Hohepriester ermutigt, weiterzufahren, damit der Tempel, der zweite Tempel, aufgebaut werden kann. Liest jemand Haggai 1, Vers 12?
Und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.
Ja, und dann sagt in Vers 13, kommt die Ermutigung, Gott sagt zu ihnen, ich bin mit euch. Dieser Josua oder Jeschua, das Gleiche, war der erste hohe Priester und auch er war aus zadokitischer Linie. Übrigens, das ist das Gleiche wie Jesus. Ja, die griechische Aussprache von Jeschua ist Jesus. So hieß der erste hohe Priester. Und seine Nachkommen blieben alle in dieser Linie als hohe Priester. Aber in der Makkabäerzeit kam es dort zu einer Änderung. Das war ja eine sehr chaotische Zeit, wo schließlich der eigentliche letzte Hohepriester wurde dann in die Verbannung geschickt. Und sein Bruder hat den Syrern Geld angeboten, wenn er anstatt seines Bruders Hohepriester sein könnte. Das hat man dann so eingefädelt. Aber er war immer noch ein Zadokide. Und dann später kam ein anderer, der hat nochmals Geld angeboten, dem Syrerkönig Antiochus Epiphanes. Der war kein Zadokide. Und das war auch recht. Und damit fand das zadokidische Priestertum ein Ende. Alle weiteren hohen Priester bis zur Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 waren keine Zadokiden mehr. Höchstens bei zwei, ganz am Schluss, kurz vor dem Jahr 70, gibt es die Vermutung, es könnten Zadokiden gewesen sein, aber das kann also niemand beweisen. Es scheint, dass effektiv kein einziger mehr Zadokide war. Das heißt, die waren alle illegal. Das heißt, auch der Hohepriester Kaiaphas, der den Herrn zum Tod verurteilt hatte, im Synedrium, das war kein Zadokide. Der war also als Hohepriester eigentlich illegal in diesem Amt.
Wer hat die dann bestimmt?
Die wurden meistens durch die Römer ein- und abgesetzt.
Da gab es aber doch dann zwei in der Römerzeit.
Nein, sein Schwiegervater Annas war ja vor ihm Hohepriester. Und den haben sie im Jahr 15 abgesetzt und dann den Schwiegersohn eingesetzt. Aber der behielt natürlich seinen Titel quasi Hohepriester oder führender Priester. Aber amtierender Priester war immer nur einer. Aber die wurden also nach Willkür und Belieben von den Fremden eben ein- und abgesetzt. Übrigens haben wir das gelesen in Hesekiel 44. Da macht ja Gott den Vorwurf, dass die Priester so untreu waren im Tempel. Und was heißt es da?
Die Priester, die sich von mir entfernt haben, Vers 10, meinen Sie das?
Nein, Vers 8 schon.
Ihr habt die Priester meinen heiligen Dingen nicht versehen, sondern sondern ihr habt sie zu solchen gemacht, die für euch meinen Dienst in einem Heiligtum versehen.
Ja, oder auch man kann übersetzen, sondern habt sie, das sind die Fremden, die Söhne der Fremde aus Vers 7, ja. Ihr habt sie euch zu Wärtern meiner Hut gesetzt in meinem Heiligtum. Also die Wärter oder Wächter der Römer, und das waren effektiv, in der Römerzeit waren das die Fremden. Die Römer haben gewissermaßen bestimmt, was geht und was nicht geht im Priesterdienst. Und das wird also geregelt werden, dann im dritten Tempel, dass nur noch Zadokiden überhaupt Priesterdienst ausüben können. Nicht nur der hohe Priesterdienst, sondern jeglicher Priesterdienst wird nur noch durch Zadokiden ausgeübt werden. Weil Zadok eben, das war der treue Priester, der hat sich zu David gestellt, als er vor Absalom fliehen musste. Das war dann auch der Treue, der sich zu Salomo gestellt hat, als sein Bruder Adonia die Herrschaft an sich gerissen hatte. Zadok war immer auf der richtigen Seite. Zadok war der treue Priester und darum ist seine Linie so gesegnet worden. Wir haben aber gelesen, die anderen Leviten, die übrigens aus dem Stamm Levi, die sollen untergeordnete Dienste tun dürfen. Verse 10 und 11.
Das heißt also, es müssen theoretisch heute, nach fast 2000 Jahren, noch Abkömmlinge von diesem Zadok lebenden, wenn sie aus der Linie kommen sollen. Oder wie
ja.
Ist das gemeint?
Also es ist ja sowieso speziell bei den Nachkommen aus dem Stamm Levi oder beziehungsweise aus der Priesterfamilie, die haben das als einzige sehr deutlich erhalten durch ihre Familiennamen. Also Juden, die Kohen heißen, Priester, die kommen aus dieser aaronitischen Linie. Also die haben das über 2000 Jahre hinweg ohne Geschlechtsregister so weitergegeben. Da gibt es ja auch manche Variationen wie Kohn, Kahane und so weiter. Das sind alles priesterliche Nachkommen. Und Gott wird dann offenbar machen, wer eben insbesondere aus der zadokidischen Linie ist und dann diesen Dienst ausüben kann. Vor einiger Zeit, vielleicht ist es auch schon wieder ein Jahr oder zwei seither, gab es einen interessanten Artikel in Nature über ein Gen, das man entdeckt hat bei Juden, die Kohen heißen. Das man nur bei denen findet. Und es wurde noch nicht als definitiv hingestellt, aber die Möglichkeit wurde erwogen, dass man effektiv sogar von den Genen her feststellen kann, wer aus dieser Linie kommt. Ja gut, mein Gott braucht das nicht, das wird ja sowieso unter der Herrschaft des Herrn Jesus geschehen. Er kann das auch sonst offenbar machen, aber interessant ist doch, dass es scheint, dass es sogar genetische Besonderheiten gibt bei den Aaroniten, also den aus der Priesterlinie. Ich hätte noch eine E-Mail-Adresse für die, die meinen, sie seien aus dieser Linie. Da können Sie sich anmelden für einen Test. Ja, gut. Also die sollen einen untergeordneten Dienst haben. Das soll gewissermaßen die Konsequenz sein aus der Treulosigkeit der früheren Zeit. Und auf der anderen Seite, die Treue von Zadok wird so über Generationen hinweg auf eine besondere Art belohnt werden. Nun wird ab Vers 15 eben genauer gesagt, was dann die Zadokiden alles tun sollen. Können wir das mal ganz kurz zusammentragen, diese zadokidischen Gesetze?
Also in 15 selbst steht, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen und mir Blut und Fett bringen, oder Fett und Blut.
Also das heißt, sie werden den Dienst am Altar versehen. Das stimmt dann überein mit Vers 16. Sie sollen in mein Heiligtum kommen, also ins Tempelhaus, und sie sollen meinem Tisch nahen. Dieser Ausdruck, mein Tisch, bezeichnet den Altar. Das ist der Altar. Das wird ihre Aufgabe sein. Weiter.
über Kleiderfragen besprochen.
Jawohl, wie sind die geregelt?
Ja, komplett Kleider aus Leinen.
Ja.
Einschließlich Kopftuch oder Kopfbund.
Das war auch schon so in der Stiftshütte, im ersten und zweiten Tempel. Das waren immer leinene Kleider. Also Leinen, das ist aus Flachs hergestellte Kleider. Es sollen keine Wollkleider verwendet werden. Alles, was Schweiß treibt, soll nicht verwendet werden. Hat das eine tiefere Bedeutung? Hat jemand eine Idee? Ja?
Die leinene Kleider, die kann man auch kochen, ne? Dass sie wieder rein sind. Was man mit Wolle nicht kann, glaube ich.
Ist nicht gerade gut, ja, weil es eingeht, genau. Aber hier wird ja speziell die Bemerkung gemacht, Vers 18 in der Mitte, sie sollen sich nicht in Schweiß gürten. Also das Schweißtreibende der Wolle, das soll vermieden werden. Wolle ist natürlich auch heißer, geht wärmer, dann kommt auch der Schweiß schneller. Aber vielleicht können wir in diese Richtung gehen. Wovon spricht der Schweiß in der Bibel? Wo kommt er zum ersten Mal vor?
Schweiß deines Angesichts.
Ja, also die Arbeit des Menschen wird verflucht, kommt unter einen Fluch. Nicht die Arbeit ist der Fluch, die Arbeit gab es ja schon vorher, aber die Arbeit kam unter einen Fluch und darum in 1. Mose 3, Vers 19, im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Der Schweiß ist also Ausdruck der Mühe des Menschen und zwar insbesondere des gefallenen Menschen. Seine Anstrengung. Von dieser Anstrengung sollen wir uns ernähren. Aber wenn es ums Heil geht, um die Rettung, und der Priesterdienst steht ja in Verbindung mit dem Altar, mit dem stellvertretenden Opfer, da können wir nichts bieten. Epheser 2 gibt die neutestamentliche Klartexterklärung zu dem, was wir da nur symbolisch umschrieben finden. Epheser 2 Vers 5. Vers 5 und dann Vers 8. Liest jemand?
Auf uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet.
Jawohl, durch Gnade seid ihr errettet und dann Vers 8. Nach Vers 9.
Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
Jawohl. Nicht aus Werken. Der Mensch kann in Verbindung mit dem Heil, mit der Rettung, nichts beitragen. Und darum sollten die Priester, die Opfer da auf den Altar darbrachten, sollten keine schweißtreibenden Kleider tragen. Es ist nicht ihre Anstrengung, sondern die Vergebung ist allein aufgrund des Opfers gewährleistet, gegeben.
Aber eine Frage in diesem Zusammenhang.
Ja?
Vielleicht passt es nicht genau in den Zusammenhang. Vom Herrn heißt es ja in Garten Gethsemane, dass er in seinem ringenden Kampf damals
Schweiß
vergoss wie große Blutstropfen. Also irgendwie heißt
ja.
Meint das genau?
Ja, die Erlösung hat er natürlich nicht in Gethsemane gemacht, sondern es war die Vorbereitung im Blick auf das Werk am Kreuz. Es ist übrigens ein medizinisch bekanntes Phänomen. In ganz, ganz extremsten seelischen Stresssituationen kann Teil vom Blut durch die Zellwände ausgestoßen werden. Also dass man effektiv das Blut schwitzen ist nicht nur ein Volksmund-Sprichwort, sondern das gibt es effektiv. Und der Herr sah wirklich, dass das, was auf Golgatha geschehen sollte, sein Verlassensein von Gott, seine Identifikation mit der Sünde, die ganzen Schrecken von Golgatha standen vor ihm. Das, was die Menschen ihm antun würden, das, was er von Seiten Gottes erleiden würde. Und das hat dazu geführt, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Aber das eigentliche Werk der Erlösung hatte dann erst am Kreuz vollbracht. Gethsemane hat niemanden gerettet. Golgatha, das ist der Ort der Rettung. Und übrigens auch da nur die 3 Stunden der Finsternis. Nicht das, was die Menschen ihm angetan haben, das hat keine einzige Sünde weggetan, sondern am Kreuz in den 3 Stunden der Finsternis, als er das Sündopfer wurde und dann von Gott verlassen war. Als Sündopfer. Und da hat der Herr das Werk gemacht und es war seine Leistung. Er hat es getan, ja? Aber nicht wir. Wir haben überhaupt nichts beigetragen und darum, gewissermaßen im Gedenken an diese Tatsache, dürfen die Priester nichts Schweißtreibendes bringen. Sie selber bewirken die Rettung nicht, sondern nur das eine Opfer von Golgatha, auf das die Opfer hier auf dem Altar zurückweisen werden, hat das Heil bewirken können. Aber eben halten wir fest, ohne Werke von unserer Seite, aber es war das Werk des Herrn Jesus. Bist du so zufrieden? Ja. Gut, weiter. Diese zadokitischen Gesetze, die sind zum Teil sind die gleich wie früher im Gesetz Mose, aber zum Teil sind sie strenger. Gehen sie darüber hinaus. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Nächstens, was haben wir noch?
Wie muss man das verstehen, damit sie das Volk nicht mit ihren Kleidern heilig machen? Es gibt doch mal eine andere Stelle bei Propheten, wenn du mit deinem mit irgendwas rein einen anderen berührst, wird er doch nicht rein.
Deswegen. Jawohl, genau.
Und hier ist ja das Gegenteil der Fall. Die würden ja heilig werden, wenn sie mit den Priesterkleidern berührt würden, oder?
Ja, beziehungsweise soll das. Der Tempel ist ja so aufgebaut, dass die Heiligkeit nimmt immer mit zunehmender Höhe zu. Die verschiedenen Vorhöfe sind ja immer auf unterschiedlichen Niveaus und der allerhöchste Punkt ist ja dann das Allerheiligste. Auf dem Felsen, heute auf dem Tempelberg, dort war das Allerheiligste, der höchste Punkt des Zionsberges. Und mit zunehmender Höhe der Niveaus wird alles immer heiliger. Und eben der höchste Punkt ist dann das Allerheiligste. Und diese Stelle sagt, die Kleider sind bestimmt für den innersten der 3 Vorhöfe im kommenden Tempel. Und die sollen also nicht irgendwie diese Heiligkeit des innersten Vorhofes gewissermaßen nach außen tragen zum 2. Vorhof. Also darum, sie sollen gewissermaßen das nicht.
Parallele dazu nehmen, du sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen, oder?
Ja, gut, das geht natürlich zu weit.
Aber in diesem Sinne?
Ja, ganz genau. Also dass dieser Unterschied berücksichtigt werden soll. Und ich meine, diesen Unterschied gibt es ja konkret. Zum Beispiel beim Abendmahl war ja das Problem in 1. Korinther 11, dass die Korinther das zu einem gewöhnlichen Mahl missbraucht haben. Und da sagt Paulus, habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen könnt? Also wenn ihr Hunger habt, bitte, dann gibt es andere Möglichkeiten. Dann macht das. Aber das Abendmahl selber hat einen anderen Stellenwert. Das kann man nicht mit irgendeinem Essen auf eine Stufe stellen. Aber das bedeutet nicht, dass normale Essen sei irgendwie etwas Unheiliges. Denn das Essen wird durch das Gebet geheiligt. Darum beten wir ja vorher. Aber es ist in dem Sinn auf einer anderen Stufe als das Abendmahl. Und das soll unterschieden werden. Und in diesem Sinn kann man eben auch verstehen, diese unterschiedlichen Stufen der Heiligkeit im Tempel. Ja, weiter. Die Haaren werden geregelt in Vers 20. Was wird gesagt? Ja, aber nicht kahl, ja? Und auch nicht. Auch nicht frei wachsen lassen. Also, die Priester zeichnen sich aus durch keine Extreme. Durch Gleichgewicht. Und das kann man natürlich auch schön übertragen auf die auf uns Gläubige heute. Extremismus ist nicht das, was das Volk der Erlösten kennzeichnen soll, sondern einfach normal, schlicht normal. Und dann weiter Anweisungen zum Trinken.
Kein Alkohol oder kein Wein?
Jawohl, nicht prinzipiell.
Sondern nur während ihrer
Dienst. Jawohl, genau. Also, das entspricht genau auch dem Gesetz früher, dem Gesetz vom Sinai. Und zwar wurde das aber erst eingesetzt, dieses Gebot, nachdem die zwei Söhne Nadab und Abihu fremdes Feuer benutzt haben, um das Rauchwerk zu entzünden im Heiligtum. Es ist ja so, das Feuer auf dem Brandopferaltar in der Stiftshütte wurde ja entzündet durch einen Blitz vom Himmel. Feuer vom Himmel. Das war das Feuer Gottes. Und dieses Feuer wurde dann ständig, durch all die Jahrhunderte hindurch, wurde das erhalten auf dem Altar. Und nur von diesem Feuer durfte man Kohlen nehmen auf den goldenen Altar im Heiligtum, um zu räuchern. Und diese beiden Söhne Aarons, die haben sich gesagt, ja, was soll das, wir können doch auch anderes Feuer nehmen. Haben das gemacht, wie sie es wollen, und sind beide plötzlich durch ein göttliches Eingreifen umgekommen. Im Anschluss daran kommt das Gebot, 3. Mose 10, Vers 8. In dem sind völlig unvermittelt, ja? Diese Geschichte wird erzählt. Und dann kommt diese Alkoholanweisung, kann das jemand lesen? 3. Mose 10, 8 bis 11.
Und der Herr redete zu Aaron: Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generation. Und damit ihr unterscheidet zwischen den Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Und damit ihr die Söhne Israel all die Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt.
Ja, also wenn diese Anweisung kommt, damit ihr richtig unterscheiden könnt zwischen heilig und unheilig, gerade im Anschluss, als sie unheiliges Feuer benutzt hatten, gibt es einen Hinweis, dass die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen. Da haben sie gedacht, ja, man kann es auch ein bisschen anders machen, als wie Gott das sagt. Das hat ihr Leben gekostet. Und dann haben wir hier eine schon sehr wichtige Belehrung. Sie zeigt, Gott will Nüchternheit in seiner Gegenwart. Und er will nicht irgendwie unsere Fantasie, was wir so finden, das geht und das geht nicht, sondern er will, dass wir uns an sein Wort halten. Neutestamentlich zur Nüchternheit eine Stelle, 1. Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 5. Wer liest uns das mal vor?
Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst.
Ja, das Wort für nüchtern hier, griechisch nepho, wird in dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament umschrieben. So umschrieben. Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit. Exaltiertheit, Überstürzung. Das ist nepho. Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Und hier wird es ganz allgemein gesagt, du aber sei nüchtern in allem. Timotheus hatte kein Alkoholproblem. Im ersten Brief musste er ermutigt werden, wenigstens noch ein bisschen Wein zu nehmen wegen seines Magenleidens. Er soll nicht länger nur ein Wassertrinker sein, ganz wörtlich. 1. Timotheus 5, 23. Also das war nicht das Problem, der Alkohol. Und trotzdem hier diese allgemeine Ermahnung, Nüchternheit in allen Bereichen. Und gerade in Verbindung mit Dienst für Gott. Tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Eine zweite Stelle, es gibt im Neuen Testament 11 Stellen, die zu Nüchternheit aufrufen. 1. Petrus 4, Vers 7, dort steht das in Verbindung mit dem Gebet. Nüchternheit zum Gebet. Wer liest?
Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.
Jawohl. Nüchtern zum Gebet. In 2. Timotheus 4, in allen Bereichen, Nüchternheit, aber hier speziell auch im Gebet. Und dass das natürlich eine sehr aktuelle Botschaft ist für unsere Zeit. Seit den 60er Jahren ist ja das Phänomen aufgekommen in unserer Gesellschaft, diese Jagd nach kosmischer Ekstase. Das war die Zeit, wo die ersten Rockgruppen so richtig bekannt geworden sind. Das ist die Zeit, wo man die Drogen neu entdeckt hat, wo man östliche Mystik entdeckt hat. Und in der gleichen Zeit gab es auch unter den evangelikalen Christen ein Erwachen im Blick auf Jagd nach mystischen, ekstatischen Erfahrungen. Aber alttestamentlich haben wir dieses Gebot in Verbindung mit dem Priesterdienst, absolut kein Wein, also Gott will Nüchternheit. Und in Verbindung mit dem Neuen Testament ganz klare Aufrufe zur geistlichen, klaren Nüchternheit. Weiter, Vers 22, in Hesekiel 44, da gibt es Anweisungen über die Heirat bei den Zadokiden. Da gibt es auch wieder Parallelen zu 3. Mose 21, wie das früher war. Aber Priester durften hatten etwas mehr Freiheit als der Hohepriester in 3. Mose 21. Die konnten eine Witwe nehmen, aber hier wird eine Witwe sogar untersagt. Also das zeigt auch, hier wird das Gesetz etwas strenger gegenüber dem Gesetz von Mose.
Mit einer Ausnahme, sofern es eine Priesterwitwe ist.
Ganz genau. Aber da stellt sich nun die Frage, wie kommt es, dass wir hier in Hesekiel Gesetzgebungen finden, die nicht genau deckungsgleich sind mit dem unter dem Gesetz Mose. Und vielleicht sogar strenger. Offensichtlich strenger werden.
Ja, das ist ja vorher gesagt worden, weil die alten Leviten sich versündigt haben.
Ja gut, aber warum sollten die Zadokiten nicht einfach die gleichen Gesetze weiterführen, wie das war im Bund vom Sinai? Warum gibt es hier plötzlich neue Anweisungen für die Zadokiten? Ich meine, eine Idee?
Ja, das ist ja nicht für das ganze Volk, nur für eine ganz kleine Gruppe. Und die sollen ja Vorbilder sein für die anderen.
Ja gut, aber warum sollen die nicht einfach die gleichen Gesetze einhalten wie die Priester früher?
Vielleicht, weil es eine neue Heilszeit ist. Weil zur Zeit Moses waren eben nur die Gesetzgebung Moses und da wird dann der Messias wieder da sein.
Ja, genau, das hängt damit zusammen. Es ist ja auch, wir werden das dann in den kommenden Kapiteln noch sehen, auch die Anweisungen für die Opfer werden deutlich geändert gegenüber dem Gesetz Mose. Das hat im Judentum zunächst ein großes Problem ausgelöst. Denn wie wusste man, wenn irgendein Prophet auftrat in Israel, dass er ein Prophet Gottes ist? Es gab verschiedene Kriterien. Alle seine Aussagen mussten sich erfüllen. Eine falsche Prophetie hatte ihn ausgewiesen als falschen Propheten. Er musste gesteinigt werden. Aber zweitens, seine Aussagen mussten in Übereinstimmung sein mit der Tora, mit den fünf Büchern Mose. Also ein Prophet, der vielleicht Dinge voraussagt, ein Zeichen oder ein Wunder, und es trifft dann ein, aber der sagte Dinge, die waren im Widerspruch zu Mose, der musste als falscher Prophet entlarvt werden. Das ist 5. Mose 13 und 5. Mose 18 hat das geregelt. Nun, Hesekiel sagt Dinge, die im Widerspruch sind zum Gesetz Mose. Und warum hat man Hesekiel trotzdem unter die kanonischen Büchern aufgenommen? Das hat unter den Rabbinern im Talmud dann auch Diskussionen, nachträgliche Diskussionen ausgelöst. Das Problem löst sich so. Hesekiel spricht von der Zeit des Messias, von der Zeit des neuen Bundes. Jeremia 31,31, Gott verspricht, dass er mit Israel, also mit dem zwölfstämmigen Volk Israel, einen neuen Bund schließen wird, der nicht mehr sein wird wie der Bund vom Sinai nach dem Auszug aus Ägypten. Also sind diese Opfer und dieser Priesterdienst ist nicht mehr der Priesterdienst des sinaitischen Bundes. Also streng genommen kein alttestamentlicher, sondern neutestamentlicher Priesterdienst. Neu. Aber das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Die Gemeinde, mit ihr hat Gott nicht den neuen Bund geschlossen. Keine Stelle sagt, dass Gott mit der Gemeinde den Bund geschlossen hat. Aber wir sind bereits heute Nutznießer dieses Bundes. Und im Abendmahl, mit dem Kelch drücken wir aus, das bedeutet das Blut des neuen Bundes. Wir haben den ganzen Segen des neuen Bundes bekommen. Aber der Bund eigentlich wird offiziell von Gott geschlossen werden in der Zukunft mit Israel. Im tausendjährigen Reich. Und dann werden diese Gebote ihre Bedeutung haben für Israel. Wiederum, das hat mit der Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Für Israel werden diese Gebote ihre Bedeutung haben. Aber wichtig, es ist nicht der alte Bund, der wiederkommt, wenn die Opfer da wiederkommen, sondern es ist der neue Bund. Es sind Opfer des neuen Bundes. Das muss man ganz klar vor Augen haben. Hebräer 8 sagt ganz deutlich, der alte Bund sollte verschwinden, aber der neue Bund, der wird da Geltung haben. Aber eben, es ist wichtig, dass man unterscheidet ganz deutlich zwischen Israel und der Gemeinde und dann auch die verschiedenen heilsgeschichtlichen Perioden voneinander trennt. Alter Bund, neuer Bund. Weiter.
Aber ich meine, aus diesem Vers 22 ergibt sich doch eigentlich ganz klar, dass es nicht ein Normalfassung ist, dass Priester nicht verheiratet sein dürfen, wenn ich jetzt ganz bestimmt an eine ganz bestimmte Denomination denke.
Ja, also es ist ja auch so, dass das Alte Testament kennt ja die Gesetzgebung von einem Zölibat überhaupt nicht. Eben. Überhaupt nicht. Und auch das Neue Testament nicht. Und man kann eine katholische Bibelübersetzung nehmen und 1. Timotheus 3 daraus lesen, da steht es auch so. Das ist ja die Gesetzgebung, neutestamentliche Anweisung über den Bischofsdienst. Bischof heißt ja nichts anderes als Aufseher. Also es ist der Ältestendienst. Aber man soll das wirklich so lesen, wie es in einer katholischen Bibel auch heißt. 1. Timotheus 3, Vers 1. Liest das jemand?
Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach seinem Aufseherdienst trachtet.
Oder in der katholischen Übersetzung nach einem Bischofsdienst trachtet.
So begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher muss nun untadelig sein, Mann einer Frau.
Ja, also der Bischof muss Mann einer Frau sein.
Mit anderer Schrift geschrieben. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Hause gut vorsteht und die Kinder in aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält.
Noch Vers 5.
Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen?
Ja. Also das ist sehr, sehr deutlich. Ein Bischof, der der nicht eigene Kinder hat und seine Familie nicht richtig vorstehen kann, wie soll der dieses Amt ausüben? So steht es in der Bibel, auch in der katholischen Bibel.
Kann man daraus,
wirklich der Hammer, oder?
Kann man daraus wirklich schließen, dass der verheiratet sein muss?
Nein.
Oder dass er nur eine Frau haben soll?
Ja, also das, was er gesagt hat, das 1 ist sperrgedruckt, ja? Oder kursiv?
Ja, nicht. Kursiv, ja.
Das bedeutet, es ist ein Zahlwort. Nicht Mann einer Frau, sondern Mann einer Frau. Das betont also die Monogamie, die Ein-Ehe. Jetzt stellt sich die Frage, ist es zwingend so, dass ein Aufseher verheiratet sein muss? Nun, es wird hier auf jeden Fall betont, wenn er gewissermaßen nicht der eigenen Familie vorstehen kann, wie kann er dann...
einer Gemeinde vorstehen.
Ja, also in dem Sinn legt es irgendwie schon nahe, dass für den Ältestendienst die Familie eine wichtige Sache wäre. Weil wie kann man in Ehe und in Erziehung beraten, wenn man das selber gar noch nie erlebt hat? Aber ich meine, wie?
Timotheus war ja auch nicht verheiratet.
Aber war er ein Ältester? Es gibt so viele andere Dienste von Verantwortung, wo man eben gar kein Ältester ist.
Aber der Paulus?
Wo nennt er sich Ältester? Er war Apostel?
Ja gut, aber mein Apostel ist er ja noch höher gestellt als ein Ältester.
Ja, ja.
Und er hatte ja auch keine... Ich meine, einer, der dem eigenen Haus nicht wohl vorstellt, ist sicher ungeeignet. Aber einer, der jetzt kein eigenes Haus in dem Sinn hat, ja, muss er nicht automatisch ungeeignet sein,
für einen Ältestendienst, ja. Gut, aber dann eben doch auch mit gewissen Einschränkungen, oder? Also ich würde nicht sagen, dass die Stelle ganz klar als Befehl sagt, es gehe nicht, aber es geht jedenfalls nicht, wenn das mit der Familie nicht funktioniert.
Vielleicht sollten wir die Betonung auf Älteste Mehrzahl legen.
Ja, das kommt noch dazu. Es gibt ja nie den Ältesten einer Gemeinde. Ja.
Denn es ist nicht die Rede von einem Ältesten. Ja, wenn wir jetzt diskutieren, muss er zwangsläufig verheiratet sein. Sondern die Ältesten gesamt. Da sollten auf jeden Fall Leute sein, die das wahrnehmen können. Ja, also auch Familie.
Dass das eben abgedeckt ist. Ja. Also wie gesagt, man kann sicher nicht sagen, es ist ein Befehl. Aber es legt doch diesen Aspekt eben als wichtig nahe. Und wenn jemand verheiratet ist, eine Familie hat, dann sind diese Voraussetzungen jedenfalls gefordert. Aber worauf ich hinaus wollte, war einfach, um zu zeigen, wie biblisch der Bischofsdienst ganz klar die Ehe und Familie als Selbstverständlichkeit betont. Und das ist eine derartige Perversion, was man daraus gemacht hat im Lauf der Kirchengeschichte, indem man das Zölibat eingeführt hat, was ja nach 1. Timotheus 4 eine Lehre von Dämonen ist. Können wir das noch schnell?
Ja?
Jetzt das vom Bischof. Also das war 1. Timotheus 3, Vers 1 und folgende.
Dankeschön.
Und eben Aufseher ist das gleiche wie Bischof. Griechisch Episkopos steht da. Und daraus ist unser deutsches Wort Bischof entstanden. Episkopos. Die Endung os machen wir weg. Dann gibt es noch Episkop. Dann machen wir die Vorsilbe e weg. Dann gibt es noch Biskop. Und dann verstehen wir, dass wir noch bald mal bei Bischof sind. Ja? Das p wird aufgeweicht und sk wird zum sch.
Es gibt
doch
auch ein Wort, Episkopat, was immer das heißt.
Aber ja, das ist das Bischofsamt, das Episkopat. Also 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3, wer liest?
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenreden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen.
Jawohl. Es ist gut übersetzt in Ihrer Übersetzung, in späteren Zeiten. Wer in seiner Bibel hat, in den letzten Zeiten, ist falsch.
Wo war das eben nochmal?
1. Timotheus 4, 1. Der Ausdruck letzte Zeiten kommt vor in 2. Timotheus 3, Vers 1 zum Beispiel. Das ist ein anderer Ausdruck im Griechischen. Hier muss es heißen, in nachfolgenden, späteren Zeiten. Und das ist effektiv, von Paulus aus gesehen, ist das gekommen im 2., 3. Jahrhundert. Diese dämonische Lehre, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Also Zölibat und Askese. Beides eine dämonische Lehre. Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Und das steht im gleichen Brief. 1. Timotheus 3 über den Bischof und seine Familie. Und dann hier. Ja, also wir sind da ausgegangen wegen der Priester und ihren Frauen, ja? Die Eheregelung. Vers 23 noch. Was ist ihre Aufgabe nach Vers 23?
Unterscheiden können.
Jawohl, also Lehrdienst, ein Lehrdienst.
Ja, und zwar zwischen heilig und nicht heilig.
Jawohl.
Und zwischen rein und nicht rein.
Jawohl. Eine ganz wichtige Aufgabe auch heute, wo alle moralischen Prinzipien aufgeweicht werden, auch in den Gemeinden, ja. Zu unterscheiden zwischen heilig und unheilig. Dann weiter Vers 24.
Sollen Gericht halten über ein Rechtsstreit.
Jawohl, also sie sollten auch Richterfunktionen übernehmen.
Für mich entsteht jetzt natürlich die Frage Richterfunktionen über Fragestellungen, die sich aus dem Vortext ergeben, nämlich über, ob es heilig oder eine nicht heilige Sache ist oder eine reine oder nicht reine, oder auch über Zivil- und Strafrecht.
Ja, wie in 5. Mose 17, da werden die Priester auch eingesetzt zu zivilrechtlichen und auch wenn es um Verbrechen geht, müssen sie Richterfunktionen übernehmen. Neutestamentlich hat die Gemeinde auch diese Aufgabe nach 1. Korinther 6. Lesen wir da ein paar Verse. Wer liest ab Vers 1?
Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches?
Ja, und so weiter. Und in Korinthern gab es also solche, die gemeindeintern Zwistigkeiten hatten und die gingen vor das weltliche Gericht. Und da sagt Paulus, das geht nicht. Solche Dinge müssen in der Gemeinde geregelt werden. Also in dem Sinn hat die Gemeinde auch zivilrechtliche Funktionen. Es geht jetzt nicht um den Fall, wo man zum Beispiel irgendein Problem hat mit ungläubigen Menschen. Es ist nicht, dass hier gesagt wird, dass, da könnte man nicht vor Gericht gehen. Aber zwischen Brüdern, Geschwistern, die sich eben unter die Rechtsprechung der Gemeinde stellen. Da muss die Gemeinde eben Recht sprechen. Ist in dem Sinn auch eine priesterliche Funktion, heute, die eine Parallele findet mit dem zadokitischen Priesterdienst. Dann, bevor wir in die Pause gehen, machen wir das noch kurz fertig. Kommen Anweisungen über Kontakt mit Toten. Vers 25. Das wird also auch so sein wie damals unter dem Alten Bund, 4. Mose 19. Berührung mit einem Toten macht jemand 7 Tage unrein. Und da haben wir das auch, Vers 26, und nach seiner Reinigung soll man ihm 7 Tage zählen. Und dann muss er noch ein Sündopfer bringen. Was bedeutet eigentlich diese rituelle Verunreinigung mit dem Tod?
Kann es in erster Linie nicht auch mal eine Erfahrung sein, dass tote Menschen, insbesondere wenn sie verwundet sind, Gifte produzieren, die einfach aus Verwesung entstehen, dass das nicht übertragen wird?
Gut, also diese ganze Regelung hat ganz bestimmt eben eine medizinische, hygienische Bedeutung. Lange bevor man in Europa das mal dann schließlich akzeptiert hat, dass man die Hände waschen muss vor dem, nach dem Sezieren und vor dem Entbinden, hat man das im Gesetz Mose schon längst gehabt. Aber überhaupt die ganze Frage der rituellen Verunreinigung im Alten Testament, die ist ja so komplex, so vielfältig, aber man kann sie zusammenziehen. Die Verunreinigung steht immer in Verbindung mit dem Anfang und dem Ende des Lebens. Also zum Beispiel Ausfluss aus den Geschlechtsorganen verunreinigt, 3. Mose 15. Berührung mit dem Tod verunreinigt. Also das, was eigentlich von der Quelle des Lebens spricht, verunreinigt, und das Ende des Lebens auch. Und da haben wir eben bildlich dargestellt die Grundwahrheiten des Evangeliums. Der Mensch wird als Sünder geboren. Er hat bereits eine sündige, böse Natur. Das, wenn er also aus dem Mutterleib kommt. Und zweitens, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sind zwei Grundwahrheiten, die der Mensch unterschreiben muss, bevor er das Heil in Christus ergreifen kann. Ich bin ein Sünder und ich habe den Tod verdient. Und darum musste Israel das auch schon im Alten Testament tagtäglich erleben, immer wieder diese Frage, die Quelle des Lebens verunreinigt, der Tod verunreinigt. Und was gibt die Reinigung? Das Opfer. Und also das wird auch hier wieder Bedeutung haben, in Verbindung mit dem kommenden Tempel. Und schließlich sagt Gott, dass sie kein spezielles Erbteil haben sollen, die Zadokiden, aber Gott ist ihr Erbteil. Und all das, was eigentlich anfällt mit Opfern, was davon gegessen werden darf, das soll gewissermaßen ein Lohn sein für ihre Arbeit. Das entspricht dem, was für die Priester allgemein war im Alten Testament, aber jetzt einfach für die Zadokiden. Jetzt machen wir 20 Minuten Pause. Jetzt haben wir die Regelung gesehen im Blick auf den Tempel und verschiedene Regelungen bezüglich der zadokidischen Priester. Jetzt kommt eine Regelung im Blick auf die künftige Stadt Jerusalem. Das soll eine Stadt werden von 25.000 Ruten. Auf 25.000 Routen. Wir haben ja mal gesehen, was ist eine Route, dieses Maß?
6 Ellen.
Ja, 6 Ellen, das wurde ja erklärt in Kapitel 40, Vers 5. Kann das nochmals jemand lesen? Da wurde dieses Tempelmaß erklärt. Liest jemand? 40,5.
Und ziehe eine Mauer umgab von außen den Tempelbezirk ringsherum. Und in der Hand des Mannes war eine Messrute von 6 Ellen. Die Elle als eine ungewöhnliche Elle und eine Handbreite gerechnet. Und er maß die Breite des Baus, eine Rute und die Höhe, eine Rute.
Ja, also hier wird erklärt, die Rute misst 6 Ellen. Und zwar sind die Ellen hier gerechnet als gewöhnliche Elle oder kleine Elle plus eine Handbreite. Das ist die Königselle. Die besteht aus 7 Handbreiten. Das bedeutet, eine Handbreite ist 7,5 cm. Die Königselle hat also 52,5 cm. Dieses Maß hat man übrigens rekonstruieren können anhand verschiedener Gräber in Jerusalem, die offensichtlich genau nach diesem Ellenmaß gerechnet worden sind. Auch bei der Entdeckung des 500 Ellenquadrates auf dem Tempelplatz in den vergangenen Jahren hat man exakt für die Königselle dieses Maß 52,5 cm ermitteln können. Also eine Route ist 3,15 m. Und entspricht übrigens der Dicke, wie wir früher gesehen haben, Kapitel 41 des Allerheiligsten, der Mauern des Allerheiligsten. Das war auch schon im Salomonischen Tempel so. Und man kann effektiv auf dem Felsen in der Oma-Moschee, im Felsendom, kann man die abgeplattete Region heute noch sehen. Und die hat eine Breite von 3,15 m. Das entspricht also einer Route. Ja, jetzt dieses Maß wird nun wichtig hier in Kapitel 45 im Blick auf das Hebopfer. Das heißt, ein Teil aus dem Land Israel soll von den Stämmen Israels in der Zukunft speziell für Gott als Abgabe abgetreten werden. Darum wird dieses Gebiet genannt ein Hebopfer. Normalerweise ein Hebopfer war etwas, das man Gott weihen wollte, das hat man emporgehoben, quasi um Gott zu schenken. Und jetzt hier im übertragenen Sinn für ein Landstück, das eben Gott geweiht wird, haben wir wieder diesen Ausdruck Hebopfer. Also 25.000 Ruten, das entspricht 78,75 Kilometer. Sagen wir rund 80 Kilometer. Und das wird also das Jerusalem der Zukunft sein. 80 auf 80 Kilometer.
Das ist größer als Hamburg beispielsweise.
Fantastisch.
50 im Quadrat. 50.
50 im Quadrat.
Im Durchmesser.
Ja, guter Vergleich. Also, Jerusalem wird ja die Weltmetropole werden. Die Weltstadt. Zentrum für die ganze Welt, geistliches Zentrum für die ganze Welt. Und darum wird auch die Stadt eine gewaltige Stadt werden. So nebenbei gesagt, dann fällt natürlich einiges in dieses Stadtgebiet hinein. Zum Beispiel das ganze Westjordanland, südlich von Jerusalem, kommt alles rein. Hebron gehört alles ins Stadtgebiet von Groß-Jerusalem hinein. Ja, so hat das Gott geplant, eine stattliche Metropole, aber die wird nun eingeteilt in drei Bereiche. Da haben wir nämlich den obersten Bereich von 25.000 Ruten auf
20.000 Ruten. Nee. In Vers 1 oder wo?
Wir sind dann auf 25.000.
Ja, im hebräischen Text steht 10.000. Sie haben wahrscheinlich, haben Sie Vers 1 Breite 20.000?
Ja, genau.
Ja, das ist die Lesart der Septuaginta, der griechischen Übersetzung.
Also.
Aber der hebräische Text hat 10.000. Und das ergibt also, ich werde dann an eine weitere Bibelklasse das mal austeilen, das Blatt. Also es gibt so ein Quadrat, das kommende Jerusalem. Der oberste Teil, 25.000 Ruten breit, lang, muss man jetzt sagen, und dann 10.000 Ruten breit. Also diese 10.000, das macht 31,5 Kilometer aus. Das ist das Gebiet des Tempels und der Priester. Der oberste Teil, der ganzen 80 Kilometer Bereich, 25 auf 10.000 Ruten, Gebiet des Tempels und der Priester. Eine Frage: Gibt es Übersetzungen, wo steht 25.000 Ellen?
Bei mir eben, leider.
Aha, eben, das muss man auch noch klären. Ich habe jetzt einfach selbstverständlich von Ruten gesprochen. In der Elbefelder ist Ruten, in der alten Elbefelder ist Ruten kursiv gesetzt, das heißt, es steht im Grundtext nicht.
Hier steht es in Klammern Ellen.
Ja. Na gut, also das heißt, im Grundtext steht das nicht. Im Grundtext steht einfach 25.000. Ja, wie kommen wir jetzt nun zur Entscheidung, ob das Ruten sind oder Ellen? Ganz einfach, muss den Text gut lesen. Vers 2, davon sollen zum Heiligtum gehören 500 bei 500 ins Geviert ringsum und 50 Ellen Freiplatz dazu ringsum. Das heißt, die Elle wird namentlich genannt.
Aber nur im Verhältnis mit Weideland oder Freiplatz.
Ja, jetzt da beim Freiplatz wird gesagt, es sind 50 Ellen und steht nicht einfach 50.
Ja.
Die Elle ist also im Text enthalten. Da muss es etwas sein, das im Gegensatz zu den Ellen steht. Mhm. Wir haben Hesekiel 40 bis 48, haben wir zwei Maße, Elle oder Rute. Und darum ist es gerechtfertigt, hier eben von Ruten zu sprechen. Das ist mal ein Argument, wir werden jetzt noch mehr finden. Wir haben nämlich in Vers 2 die Angabe, das Heiligtum, der Tempel, soll in diesem Bereich, im Gebiet des Tempels und der Priester, drin sein. Und zwar 500 bei 500 ins Geviert.
Und das war ja der innere Tempel, der innere Hof.
Ja, also der dritte Vorhof, den hatten wir schon in Kapitel 42, Vers 16. Liest das jemand?
Er maß die Ostseite mit der Messrute 500 mit der Messrute gemessen.
Jawohl, und dann?
Und er wandte sich und maß die Nordseite 500 Ruten mit der Messrute gemessen. Und er wandte sich die Südseite, maß er 500 Ruten mit der Messrute.
Ja, also da wird der dritte Vorhof des dritten Tempels gezeichnet. Der misst 500 auf 500 Ruten. Das heißt 1,5 auf 1,5 Kilometer. Nicht wahr? Wir haben gesehen, die innersten Vorhöfe sind ein 500 Ellen Quadrat. Die passen schön auf den Tempelplatz von heute. Aber der dritte Vorhof der Heiden im tausendjährigen Reich wird so gewaltig sein, 1,5 auf 1,5 Kilometer. Solches Gebäude hat es noch nie gegeben in der Weltgeschichte. Es ist also absolut ein einmaliges Heiligtum. Und hier eben in Hesekiel 45, wo die Routen nicht mehr namentlich genannt werden, heißt es einfach 500 bei 500. Also nochmals ein Argument, dass hier, da wo kein Maß genannt wird ausdrücklich, in Kapitel 45 ist es die Route. Rund um den Tempel von 500 mal 500 Ruten gibt es dann noch einen Freiplatz von 50 Ellen, also etwas mehr als 25 Meter. Ein Freiplatz, in den hinein nicht gebaut werden darf. Aber sonst das übrige Gebiet der Priester darf verbaut werden. Wo haben wir das von Häusern gelesen?
Platz für Häuser, Vers 4.
Ja, Vers 4 am Schluss. Und es soll ihnen ein Platz für Häuser sein. Und dann gibt es eine Anweisung in Vers 7 für den Fürsten. Was bekommt der?
Bei mir wird direkt noch eine Fußnote dazu geschrieben hier. Dieser Fürst ist nicht der Messias, wie durch seine Handlungen in Kapitel 44 bis 46 klar werden. Es ist also irgendein weltlicher Fürst.
Ja, wir kommen noch drauf, was das auf sich hat. Einfach mal jetzt die Frage, noch nicht wer der Fürst ist, sondern was wird in Bezug auf ihn hier gesagt?
Also dieser Teil soll ihm gehören und dafür soll alles übrige Land dem Volk geben.
Welchen Teil bekommt ihr?
Diesen Teil, über den da gesprochen wird.
Sind alle einverstanden? Auf dieser und auf jener Seite. Das heißt also, die Stadt Jerusalem wird eine Fläche von 80 auf 80 Kilometer bedecken, aber dann gibt es hier gewissermaßen im Westen und im Osten gibt es noch übrig bleibendes Land. Also gegen das Mittelmeer und gegen das Tote Meer. Und das, was außerhalb des Quadrates steht, das wird der Fürst bekommen. Nun wird sich dann die Frage stellen, wer denn dieser Fürst ist. Das kommt gleich ab Vers 9. Übrigens wird in Vers 8 gesagt, ihm wird das als Eigentum gegeben, damit er sich damit begnügen soll und nicht mehr so wie es früher war, das Volk etwa unterdrücken würde, weil er keinen Besitz hat. Jetzt Vers 9 und folgende, wer liest?
So spricht Gott der Herr, ihr habt's lange genug schlimm getrieben, ihr Fürsten Israels. Lasst ab von Frevel und Gewalt und tut, was recht und gut ist, und hört auf, Leute in meinem Volk von Haus und Hof zu vertreiben, spricht Gott der Herr. Ihr sollt rechtes Gewicht und rechten Scheffel und rechtes Maß haben. Ein Scheffel und ein Eimer sollen gleich sein, sodass ein Eimer den zehnten Teil von einem Fass hat und ein Scheffel auch den zehnten Teil von einem Fass. Nach dem Fass soll man sie beide messen. Und ein Lot soll 20 Gramm haben und ein Pfund 50 Lot.
Ja, wer liest weiter? Vers 13. Peter, vielleicht du?
Dies ist das Hebopfer, welches ihr heben sollt. Ein Sechstel Eva vom Homer Weizen und ein Sechstel Eva vom Homer Gerste sollt ihr geben. Und die Gebühr an Öl vom Bat Öl. Ein Zehntel Bat vom Chor. Von 10 Bat von einem Homer, denn 10 Bat sind ein Homer. Und ein Stück vom Kleinvieh von 200 von dem bewässerten Lande Israel. Zum Speisopfer und zum Brandopfer und zu den Friedensopfern, um Sühnung für sie zu tun, spricht der Herr, der Ewige. Das ganze Volk des Landes soll zu diesem Hebopfer für den Fürsten in Israel gehalten sein. Und den Fürsten sollen obliegen die Brandopfer und das Speisopfer und das Trankopfer an den Festen und an den Neumonden und an den Sabbaten, zu allen Festzeiten des Hauses Israel. Er soll das Sündopfer und das Speisopfer und das Brandopfer und die Friedensopfer opfern, um Sühnung zu tun für das Haus Israel.
Noch weiter bis Vers 25.
So spricht der Herr, der Ewige, im ersten Monat, am ersten des Monats, sollst du einen jungen Pfarrer ohne Fehl nehmen und das Heiligtum entsündigen. Und der Priester soll von dem Blute des Sündopfers nehmen und es tun an die Türpfosten des Hauses und an die vier Ecken der Umwandung des Altars und an die Pfosten der Tore des inneren Vorhofs. Und ebenso sollst du tun am siebten des Monats für den, der aus Versehen sündigt, und für den Einfältigen. Und so sollt ihr Sühnung tun für das Haus. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, soll euch das Passa sein, ein Fest von 7 Tagen. Ungesäuertes soll gegessen werden. Und der Fürst soll an selbigem Tage für sich und für das ganze Volk des Landes einen Pfarren als Sündopfer opfern. Und die 7 Tage des Festes soll er dem Herrn 7 Pfarren und 7 Widder ohne Fehl täglich die 7 Tage als Brandopfer opfern und einen Ziegenbock täglich als Sündopfer. Und als Speisopfer soll er ein Eva Feinmehl zu jedem Pfarren und ein Eva zu jedem Widder opfern und Öl ein Hin zu jedem Eva. Im 7. Monat, am 15. Tage des Monats, am Feste, soll er desgleichen tun, die 7 Tage betreffs des Sündopfers wie des Brandopfers und betreffs des Speisopfers wie des Öles.
Ja, gut. Nun die Frage, wer ist dieser Fürst? Wer hat eine Antwort dazu? Plötzlich finden wir da in Hesekiel diese geheimnisvolle Person, der Fürst. Wir finden das nirgends sonst in den prophetischen Büchern. Er wird noch nur da in Hesekiel erwähnt. Wer ist dieser Fürst im tausendjährigen Reich? Also Herr Bahr hat bereits einen Hinweis gegeben. Es ist also nicht
der Messias.
Jawohl. Und zwar wieso? Wie wurde das begründet?
Es wurde begründet wegen der Taten der Fürsten, die in 46, in den Kapitel 44 bis 46 klar werden. Der Messias würde wahrscheinlich nicht selber diese Opfermaßnahmen durchführen, die hier in 46, wie wir eben gerade hörten.
Ja, also der Fürst wird Opfer bringen.
Ja.
Zum Beispiel Vers 22, lesen Sie nochmals vor.
46, 22?
Unser Kapitel 45, 22.
Ja.
Und der Fürst.
Und der Fürst soll an diesem Tage für sich und das ganze Volk des Landes ein Sündopferstier darbringen.
Jawohl. Das ist genau im Gegensatz zu Hebräer 7, 27, wo gesagt wird, dass der Herr Jesus nicht nötig hatte, ein Opfer für sich darzubringen. Und sein Opfer hat er ein für alle Mal gebracht. Es gibt keine Wiederholung. Also das wäre schon mal ein Argument. Weiter werden wir später noch sehen, es wird von seinen Söhnen gesprochen. Der Fürst wird Söhne haben. Das geht auch nicht für den Messias.
Das ist Vers 16, 46, 16.
Hatten wir es schon, Vers 16? Nein. 46, 16, ja? Lesen Sie genau, das ist die Stelle.
So spricht der Herr, der Ewige: Wenn der Fürst einem seiner Söhne ein Geschenk aus seinem Erbbesitz gibt, so gehört es seinen Söhnen.
Jawohl.
Es ist also ihr Grundeigentum als Erbbesitz.
Das ist auch klar, das kann nicht der Messias sein. Wer ist es dann? David?
Also die Könige, also die weltlichen Herrscher.
Also David als Auferstandener?
Er steht in der Offenbarung im Hinweis, dass David im tausendjährigen Reich nicht herrscht.
Ja, es heißt, dass überhaupt die Toten werden auferstehen. Und sie werden mit Christus herrschen. Ja, aber nicht ausdrücklich von David. Aber Frage, herrscht dieser Fürst? Was tut er eigentlich nach Ezekiel? Er tut Priesterdienst. Es gibt nämlich auch die Auslegung in gewissen Kommentaren, der wird gesagt, das wird ein Vertreter des Herrn Jesus sein auf der Erde. Christus würde im tausendjährigen Reich im Himmel thronen und dieser Fürst wäre sein Vertreter auf der Erde. Aber dieser Fürst regiert gar nicht in politischem Sinn. Er übt rein Priesterdienst aus. Und darum wird er auch nur hier erwähnt, in Hesekiel, wo eben die kommende Tempelordnung beschrieben wird. Er ist ein Tempelfürst. Und gibt es das? Ja, wir schlagen mal auf. 2. Chroniker. 1. Chroniker. Und plötzlich sehen wir, dass uns diese Ausdrucksweise überhaupt nicht zu überraschen braucht. Zum Beispiel 1. Chroniker 9, Vers 11. Da wird über Priester gesprochen und ihre Abkunft. Wer liest?
Asaja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merachiots, des Sohnes Ahitubs, Fürst des Hauses Gottes.
Da haben wir den Ausdruck. Fürst des Hauses Gottes. Und das wird gesprochen, wird gesagt von einem Priester. Ja, steht bei Ihnen Oberaufseher.
Vorsteher
des Hauses Gottes. Hebräisch steht dort Nagid des Hauses Gottes. Und der Nagid ist ein Fürst, ein Prinz. Aber hier von einem Priester wird das gesagt.
Hier steht bei mir nochmal ein Hinweis in 2. Chronik 31.
2. Chronik?
31, Vers 13. Ein Querverweis.
Ja, dort haben wir das auch wieder. Da geht es auch um einen Priester, der genannt wird Fürst des Hauses Gottes.
Witzigerweise ist in diesem Falle hier von Oberaufseher mir in der Übersetzung die Rede. Es ist in der Grundsprache eine Idee anders.
Also wie gesagt, in 1. Chroniker 9 war es Nagit und nun...
Ja, in 1. Chroniker 9 wird auch hier bei mir eindeutig von Fürst gesprochen.
Jawohl. 31, 13, ja?
Ja.
Ja, es ist das gleiche Wort, Nagit. Nagit Bet Elohim, der Fürst des Hauses Gottes. Genau, gleicher Ausdruck. Nun ist der Fürst in Hesekiel eben nichts anderes als der Oberaufseher des Hauses Gottes, der hohe Priester.
Aber da steht Nasi.
Also wie? Ja, aber das sind Synonyme. Nasi und Nagit sind beides, wird gebraucht für Prinz, Fürst. Und darum... Es ist nichts Überraschendes, dass der Hohepriester eben als Nagid oder als Nasi bezeichnet wird, als Fürst, im Sinn von Oberaufseher, sprich hoher Priester. Und so wird eigentlich das Problem geklärt. Und es wird bestätigt, wir lesen in Hesekiel nichts mehr von einem Yom Kippur, vom großen Versöhnungstag. Aber es gibt neue Angaben. Das Passafest wird ja erwähnt in Vers 21. 7 Tage lang. Und da muss dieser Fürst für sich und für das ganze Volk des Landes einen Farren, also einen Stier, als Sündopfer opfern. Also dieser Fürst bringt ein Opfer für das ganze Volk dar. Das erinnert an den großen Versöhnungstag. Das zeigt wieder, er hat diese Funktion als hoher Priester, der für das ganze Volk opfert. Aber es ist nicht mehr der Yom Kippur, sondern das wird in Verbindung mit dem Passafest jährlich geschehen. Wir finden also auch hier wieder ganz neue Anordnungen. Das Passafest war ja eigentlich festgelegt auf 2 Tage, 14. 15. Nissan. Und dann steht in 5. Mose 16, und am nächsten Morgen darfst du dich wenden und zu deinen Zelten gehen. Das war ja auch so für Maria und Josef, die gingen zum Passa, Lukas 2, mit dem 12-Jährigen zum ersten Mal. Ab 13 war es obligatorisch, ab 12 begann man die Kinder einzugewöhnen. Und dann gingen sie, aber er blieb. Man konnte freiwillig die Woche fertig machen. Denn ab dem 15. waren ja die 7 Tage der ungesäuerten Brote. Und der Herr wollte nicht nur das Obligatorische in Jerusalem verbringen, er wollte das ganze Fest auch fakultativ noch dazu haben, diese 7 Tage. Und darum sind sie dann wieder zurückgekommen, haben ihn im Tempel gefunden. Das ist der Hintergrund. Aber hier wird nun das Passafest als ein 7-tägiges Fest hingestellt, wo dann an jedem Tag ein Stier geopfert wird. Das sind völlig neue Anordnungen, die finden wir im Gesetz Mose nicht. Das sind eben Opfer des neuen Bundes, nicht des alten. Und weiter, was macht der noch? In Vers 18.
Heiligtum entsündigen, oder?
Ja, aber wodurch und wann?
Am ersten Tag des ersten Monats.
Jawohl, das ist also 1. Nissan oder Abib. Muss er ein Stier opfern, das Heiligtum entzündigen und dann soll er von dem Blut nehmen und an die Türpfosten des Tempelhauses tun und an den Altar. Das sind Anweisungen, die gibt es im Gesetz Mose gar nicht. Der 1. Nissan, 1. Abib, war kein so außergewöhnlicher Opfertag wie hier. Einfach als Neumondfest, das war klar. Aber hier ein spezielles Opfer, das sogar wieder ans Passa erinnert. Blut an die Türpfosten, ja? Das erinnert an die Befreiung aus Ägypten durch das Blut. Aber was ist der Erste? Das ist?
Neujahr.
Rosh Hashanah. Aber feiern die Juden am 1. Nissan Rosh Hashanah? Wann? Ja, am 1.7. Wieso feiert man eigentlich im siebten Monat Neujahr?
Das wurde mal geändert.
Aha, das bringt uns... Ja, weil der erste siebte wird auch noch eine Rolle spielen. Vers 20. Und ebenso sollst du tun am siebten des Monats. Das gleiche wie am 1.1., das muss auch im siebten Monat geschehen.
Am siebten des Monats, oder?
Nein, am siebten des Monats, jawohl, genau. Und, ja, richtig.
Im siebten, Vers 25 meinst du wahrscheinlich.
Ja, aber das ist dann das Laubhüttenfest, genau. Dort haben wir dann den siebten Monat. Ja, also das Neujahrsfest bekommt hier eine besondere Bedeutung, und zwar das Neujahrsfest, das auf den ersten Nissan fällt. Und nicht wie das Neujahrsfest heute, das auf den ersten siebten fällt. Wie gesagt worden ist, dieses zweifache Neujahr hängt mit dem zusammen. Die Schöpfung fand statt in 1. Mose 1 am 1.7. Ich komme darauf zurück. Und dann, beim Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12, sagte Gott, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Und darum wurde der Passa-Monat wurde plötzlich zum ersten Monat. Aber früher war das der siebte Monat. Wir haben eben in der Bibel zwei Zählweisen. Es ist die Zählweise ab der Schöpfung. Die galt ab 1. Mose 1. Also jetzt wissen wir, dass die Welt entstanden ist im Herbst. Ja? Und das hängt übrigens astronomisch hängt das zusammen mit der Tag-Nacht-Gleiche im Herbst. Und dann beim Auszug aus Ägypten hat Gott die Zeit der Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr zum ersten Monat erhoben. Und darum haben die Juden das beibehalten, diese zwei Zählweisen. Und so hat man eben das Neujahrsfest weiterhin gefeiert im Herbst. Aber es war das Neujahr der alten Zählung. Und mit dem Passamonat hat man plötzlich eine neue Zählung bekommen, eigentlich ein zweites Neujahr im Frühjahr. Zwei Zählweisen, die eine spricht von der Schöpfung und die andere von der Erlösung. Das sind zwei ganz wichtige Dinge. Wenn Gott die Schöpfung nicht gemacht hätte, hätte er auch die Erlösung nicht gemacht. Das gehört eng zusammen. Darum wird zum Beispiel in Offenbarung 4 und 5 wird Gott gepriesen, zuerst als der Schöpfer, Kapitel 4, und dann Kapitel 5 als das Lamm. Schöpfer und Erlöser. Aber auch als Gläubiger kann ich sagen, ich feiere meinen Geburtstag aus Dank dafür, dass Gott mich erschaffen hat. Die Zeugen Jehovas machen das nicht. Und zwar, weil an einem Geburtstag sind die Kinder Hiobs umgekommen. Hiob 1 und 2. Und dann sind an einem Geburtstag wurde Johannes der Täufer enthauptet. Und das reicht ihnen, um zu sagen, Geburtstage sind vom Teufel, vom Schlechten. Also das brauchen wir nicht aus zwei Missbräuchen zu schließen. Wir dürfen Geburtstag feiern, weil Gott uns gemacht hat. Gott hat Anspruch auf uns, weil er unser Schöpfer ist. Und dann kann man ein zweites Mal Geburtstag feiern, wegen der Neugeburt durch Glauben, durch die Bekehrung. Also, das sind zwei ganz wichtige Daten und die werden im tausendjährigen Reich von Bedeutung bleiben. Und zwar, was aber besonders hervorgehoben wird, ist dann das Neujahr im Frühjahr, im Passamonat, im ersten hier. Das ist die Feier der Erlösung. Und wie schon im Alten Bund, im siebten Monat, also im Herbst, hat dann weiterhin Bedeutung das Laubhüttenfest. Wann nämlich?
Am 15.7.
Ja. ist genau gleich wie unter dem Gesetz. Und da soll dann auch 7 Tage lang gefeiert werden. Das Laubhüttenfest wird dann im tausendjährigen Reich eine besondere Bedeutung haben für die Völker, Sacharja 14. In Vers 4 erscheint der Herr Jesus auf dem Ölberg. Vers 5, alle Erlösten kommen mit ihm, alle Heiligen mit ihm. Vers 9, er wird König sein über die ganze Erde. Und nun lesen wir Sacharja 14, Vers 16.
Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, welche gegen Jerusalem gekommen waren, von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn, der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten, über dasselbe wird kein Regen kommen. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht kommt, so wird der Regen auch nicht über dieses kommen. Das wird die Plage sein, womit der Herr die Nationen plagen wird, weil sie nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern.
Ja. Also die Völker werden hinaufziehen zum Laubhüttenfest. Aber auch da, es ist ein Laubhüttenfest, das verändert ist. Es ist nicht mehr das Laubhüttenfest des Gesetzes Mose, sondern das Laubhüttenfest des Neuen Bundes. Und dieses Laubhüttenfest gibt es heute nicht. Denn die Gemeinde hat in Bezug darauf keine Anweisung bekommen. Das wird erst in Erfüllung gehen, wenn Gott mit Israel als Nation offiziell den neuen Bund schließt. Jeremia 31, 31. Und das zeigt uns auch, wie falsch es ist, wenn heute Christen extra für das Laubhüttenfest nach Jerusalem gehen. Ja, das machen viele. Und zwar eben quasi in Anlehnung an Sacharja 14, Vers 16. Aber wir sind gar nicht in dieser Zeit. Das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Das in Sacharja 14, 16 wird sein, dann, wenn Israel von Gott wieder als sein Volk anerkannt sein wird im Land. Der Jesus wird als König über die ganze Erde regieren und dann werden die Völker hinaufziehen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Also da ist einiges im Kalender durcheinander gekommen. Paulus sagt, im Blick auf die nichtjüdischen Christen in Galatien, können wir das mal kurz aufschlagen, Galater 4. Er sagt, dass sie den Geist der Sohnschaft bekommen haben, dass sie Gott nun als Abba Vater kennen. Und dann weiter in Galater 4, Vers 9.
Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie werdet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem liebe wollt?
Nur weiter bis Vers 11.
Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich euch etwa vergeblich an euch gearbeitet habe.
Ja, also hier wird den galatischen Christen, die keine Juden waren, gesagt, ihr geht jetzt wieder zurück unter das Gesetz. Das ist ja das Problem im ganzen Galaterbrief. Sie wollen sich um das Gesetz Mose, also unter den alten Bund, stellen. Und die haben also die jüdischen Feste nach dem alten Bund wieder begonnen zu feiern. Und Paulus sagt, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Das ist schon ein hartes Wort. Aber wichtig, es geht hier nicht um Juden, die zum Glauben an den Messias gekommen sind. Wir wissen aus dem Neuen Testament, aus vielen Stellen, dass die weiterhin die Kinder beschnitten haben. Paulus selber war bereit, Opferkosten zu übernehmen im Tempel, Apostelgeschichte 21. Das ist alles etwas anderes. Hier geht es um Nicht-Juden, die zum Glauben gekommen sind und der Galaterbrief mit aller Vehemenz erklärt, ihr dürft nicht ins Judentum hineingeführt werden. Die Gemeinde ist nicht eine jüdische Sekte oder eine jüdische Sondergruppe. Die Gemeinde ist etwas völlig Neues und das darf nicht mit dem Judentum vermischt werden. Und darum haben wir also hier klare Anweisungen. Das ist nicht unsere Sache. Aber im Blick auf ein zukünftiges Laubhüttenfest des neuen Bundes, in der Zukunft, im tausendjährigen Reich, da werden die Völker, die gehören dann aber nicht zur Gemeinde, die werden jedes Jahr hinaufziehen, speziell zu diesem Hesekiel-Laubhüttenfest. Damit wären wir eigentlich am Ende mit Kapitel 45 und nächstes Mal fahren wir dann weiter 46 und 47 mit dem Doppelfluss aus dem Tempelberg.
Ich habe noch mal eine Frage. Warum wird hier immer wiederholt, dass die Tiere besonders sein müssen? Wo, jetzt habe ich die Stelle.
Ohne Fehl,
genau. Ja. Fehlerlos.
Also diese Opfertiere sollen ein Hinweis sein auf den vollkommenen Erlöser.
Ja.
Ohne Fehl, ohne Flecken, also ohne Sünde. Darum mussten die Tiere mussten perfekt sein. Man durfte nicht blinde Tiere, lahme Tiere bringen, sondern nur perfekte, weil sie hinweisen sollen auf die Perfektion des Opfers des Herrn Jesus.
Könnte darin auch der Grund liegen, warum dem Fürsten, der das ja alles zu subventionieren hat, so viel Land zugesprochen wird entlang der neuen Stadt, dass er die Felder und die Weiden hat, derartig perfekte Tiere zu ziehen, zu züchten?
Ja gut, das müssen ja die anderen Stämme dann auch. Die müssen ja auch Opfergaben selber bringen. Es ist nicht einfach er, der das alles, der alle Opfer finanziert. Nicht, das ist nicht der Fürst, der dafür aufkommt, sondern es ist das ganze Volk, das dafür aufkommen wird.
Aber über seine spezifischen Aufgaben ist ja gerade, was die Opfer angeht, hier einiges gesagt.
Ja gut, die muss er da bringen. Aber das ist eigentlich gleich wie im Alten Testament, wo der Hohepriester musste auch einen Ziegenbock für das ganze Volk opfern, aber den bezahlte er nicht.
Den musste er nicht bezahlen.
Nein, sondern das wurde subventioniert durch das Volk im Allgemeinen.
Ah, ja.
Ja. So wie auch die täglichen Opfer, das wurde immer durch die Abgaben des Volkes finanziert. Ja. Wir kommen zum Schluss und wollen noch beten.